hallo und herzlich willkommen in der Trauerei. Wir treffen hier junge Menschen, die mitten im Leben stehen und jemanden verloren haben, der sehr wichtig für sie war. Ihre Eltern, Geschwister oder auch PartnerInnen. Sie erzählen uns ihre Geschichte und wie das eigene Leben weitergeht, wenn jemand anderes stirbt. Ich bin Sarah Steinert und ich begleite euch durch diesen Podcast. Heute spreche ich mit Simon Lohmeier. Simon ist 34 und lebt in München. Meistens allerdings bereist er die Welt und arbeitet als Model und Fotograf, hat Freunde überall in der Welt und war auf Partys und an Orten, von denen viele nur träumen können. Klingt alles ziemlich glamourös. Dabei hat Simon auch schon die ganz andere Seite des Lebens kennengelernt und das ziemlich früh. Als Teenager erfährt er von der Heroinabhängigkeit seines Vaters. Und als er gerade 23 ist, da begeht seine kleine Schwester Suizid. Als ich ihn im Oktober in München treffe, da unterbricht er gerade seine Weltreise mit Bus und ich lerne in unserem Gespräch jemanden kennen, der einen Weg gefunden hat, dem Leben in seiner Ganzheit mit offenem Herzen zu begegnen, komme was wolle. Hallo Simon.
Hallo.
Das war gar nicht so einfach, sich zu treffen mit dir.
Wir haben es geschafft.
Wir haben es geschafft.
Das ist das Allerwichtigste.
Das stimmt. Und fast hätte quasi das Universum nochmal dazwischen gegrätscht und mich ausgenockt krankheitstechnisch, aber es geht jetzt halbwegs.
You're too strong.
Toi, 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 toi. Ja. Mal sehen, wie lange ich durchhalte. Nein, aber wir haben es ja schon gerade in der Anmoderation gehört. Also das klang jetzt schon so latent vorwurfsvoll. Mit dir ist es gar nicht so leicht, sich zu verabreden. Aber das liegt natürlich daran, dass du sehr viel unterwegs bist. Und vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, quasi zwischen welchen Stopps bist du jetzt hier gerade in München gelandet und wie geht's dir?
Das ist süß, dass du fragst. Mir geht's gut. Jetzt die letzten Tage Oktoberfest. Dafür bin ich auch hergeflogen, weil ich einen kleinen Job hatte. Und ich bin eigentlich gerade in Afghanistan, Pakistan. Ich bin dann mit meinem Auto hingefahren und bin im Februar in München losgedüst und bin jetzt vor den Toren Indiens sozusagen. Und wow. Die letzten 3 Monate waren, ich glaube, auch die härtesten meiner Reise, war so Iran, Afghanistan, Pakistan. Sehr muslimische Länder und sehr strikt in vieler Hinsicht und ja, das ist eine ganz andere Art und Weise im Umgang, die auch sehr schön sein kann. Aber es war auch sehr anstrengend und jetzt war ich so, huch, wie schön, kleiner Abstecher nach Hause, mal kurz was arbeiten und auch ein Bierchen trinken, was ich ja die letzten 3 Monate dort auch nicht konnte.
Ah ja, klar, da ist es ja so, also man sagt ja auch immer, dass in den Ländern natürlich auch so viel passiert, was bei uns ganz normal ist, aber dann eher immer so in irgendwelchen Kellern und hinter verschlossenen Türen.
Absolut,
oder?
Ganz genau. Also man muss schon wirklich danach suchen und ich habe nicht danach gesucht. Ich habe so viel Tee getrunken wie wahrscheinlich mein restliches Leben nicht mehr.
Ja, also ich glaube, viele Leute und ich habe auch so ein bisschen das immer so auf Instagram verfolgt, das ist ja schon inspirierend und irgendwie auch so, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was ich so beeindruckend finde, ist, dass man das Gefühl hat, du lernst die ganze Zeit Leute kennen und natürlich offensichtlich alles Fremde. Also ne, ja. Klar, du hast irgendwie, das haben wir auch schon gesagt in der Anmoderation, auch so Freunde in der ganzen Welt, auch so durch deine Jobs. Aber ich nehme jetzt mal an, in den Ländern hast du wahrscheinlich nicht so viele Freunde im Vorfeld gehabt.
Aber das Schöne ist, dass man dann echt immer irgendwie connected wird und man kommt von einem Kontakt zum anderen. Und das ist auch das Schöne. Die Leute sagen, also was mich ganz am Anfang mal jemand gefragt hat, also als ich noch losgefahren bin, war ich gerade in Albanien, also ich war noch nicht so weit, hat mich jemand gefragt, ob ich denn nicht einsam wäre unterwegs. Und hatte mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Aber man ist auf so einer Reise überhaupt null einsam. Mhm. Man hat ja sehr viel Zeit auch, sehr viel Zeit für sich und ich spreche viel mehr mit meiner Mutter zum Beispiel oder mit meiner großen Schwester. Wir sind viel connected, weil ich irgendwie jede Woche sie anrufe und ich nehme mir die Zeit und dann weiß ich nicht, ich habe ganz anderen Draht. Also umso weiter ich wegkomme, umso näher bin ich manchen Leuten jetzt auch wieder gekommen, was ganz schön ist.
Und was war der ursprüngliche Grund, warum du gesagt hast, so du beginnst jetzt diese Reise einmal um die Welt mit dem Bus?
Da können viele Sachen dazu. So ein bisschen auch dieses Ausreißen natürlich und auch ein bisschen so ein, ich habe jetzt 8, 9 Jahre so viel kommerziellen Blödsinn gemacht und Ich will wieder zurück zu diesem Künstler. Ich weiß es nicht. Ich will, ja, ich wollte ein bisschen raus aus diesem Kommerzding. Und außerdem, jetzt habe ich mal die Chance, das so auf dem Landweg die Welt kennenzulernen.
Ja.
Jetzt kenne ich den Weg von hier bis Afghanistan. Ich weiß, wie sich die Menschen ändern, wie sich Kulturen ändern, wie sich Temperaturen ändern oder die Natur um mich herum. Und das ist irgendwie schön so. Ich glaube, dann habe ich ein anderes Weltverständnis. Das ist mir wichtig.
Wir wollen auch gar nicht so ultra viel über diese Reise sprechen,
Ja.
aber ich finde es halt natürlich auch super spannend, weil du hast ja gesagt, so dass zum Beispiel dieses Einsamkeitsding gar nicht eins ist, was du jetzt als Problem empfindest. Was hast du denn aber gedacht, so was könnte herausfordernd sein, bevor du losgefahren bist?
Nach dem Tod von meiner Schwester war so, gehe da ganz anders ran. Ich gehe ein bisschen angstfreier ran und ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie so doppelt leben muss oder ich lebe jetzt irgendwie so zwei Leben,
Inwiefern?
dass ich so, weiß nicht, ihr Leben also so noch mitlebe
Ah,
und nochmal
krass.
so,
Für sie
okay,
das auch machst
für
zum
sie,
Teil?
ja, I don't know, ja, so
Okay.
ein bisschen, ich muss jetzt eigentlich doppelt leben. Und so, ich glaube, so
Oder
wirkt es
doppelt so
auch.
schön, doppelt so
Ja,
intensiv
doppelt
oder
so
so. Ah, okay,
intensiv,
ja.
doppelt so viel raus, so viel Menschen, doppelt so viel alles irgendwie.
Ah ja, voll spannend.
Aber es sind auch immer, das ist lustig, man kommt immer in so eigene Erklärungen, so warum man was macht und dann, ich finde es spannend, dass man sich das alles so hindrehen kann.
Ja.
Meine Ex-Freundin hat immer gesagt, so, du bist wie Pippi Langstrumpf, du machst dir die Welt, wie sie dir gefällt und sie hat vollkommen recht. Und
Ja.
sie hat es ein bisschen vorwurfsvoller gesagt, was ich auch verstehe, sie hat so ein bisschen Naivität da drin gesehen, aber für mich war es immer so, hey, ich mache mir die Welt genauso, wie sie mir gefällt.
Ja. Ich habe ja, beschäftige mich ja so sehr viel mit Yoga und so der Yoga-Philosophie. Und da ist es ja eigentlich auch immer so ein, so der Kern oder Dreh- und Angelpunkt ist ja immer, die Dinge sind nicht, wie sie sind, sondern die Dinge sind halt, wie wir sie auch haben wollen, weißt du?
Ja,
Und das ist ja
oder?
eigentlich auch das Künstlerding, so, ne? Dieses
Ja.
gestalterische Potenzial, was wir haben.
Absolut. Ich habe ein anderes Buch gerade gelesen, Emilia Rock, ganz am Anfang,
Ah
da
ja.
beschreibt sie was, also was auch so eine Art Philosophie von mir ist. Wenn eine Fliege über deinen Rücken läuft, empfindest du das als ultra unangenehm. Du weißt, es ist eine Fliege und du willst eigentlich nur wegklatschen oder wie auch immer. Aber wenn du dir überlegst, dass deine Freundin oder dein Freund mit einem Grashalm dir über den Rücken streichelt, same feeling,
Ja.
ist aber nur ein Mindset so. Seitdem habe ich kein Problem mehr, dass Fliegen über mich laufen.
Ach,
Also
lustig. Ja,
so,
okay.
man kann sich Sachen auch tatsächlich schönreden und dass es auf einmal aushaltbar ist. Und ich liebe das dafür, dass man so durch die Welt gehen kann und sich das so ein bisschen dreht und wendet, wie es einem gerade selber gefällt.
Ich glaube, es ist trotzdem auch schon eine Fähigkeit. Ich glaube, das hat auch nicht jeder. Dieses vielleicht auch so ein bisschen naive, aber sehr offene. Würdest du sagen, dass das auch was war, was in eurer Familie auch vielleicht schon früh eine Rolle gespielt hat? Ich glaube, du hast auch mal gesagt, deine Eltern sind ja auch so ein bisschen so Hippie-Eltern gewesen.
Ja, mit dem Papa war ich immer viel so mit VW-Bus irgendwie
Ja.
durch Europa getourt und ich erinnere mich noch ganz genau, so auch mit war meine kleine Schwester noch dabei, wir irgendwie vom Eiffelturm direkt unten an der Seine geparkt. Ich meine, was für ein Leben, du bist so ein kleiner Scheißer. Und dann schaust du so auf den sparkelnden Eiffelturm und denkst so, Freedom pur. Und der
Witzig, ja.
Papa war auch irgendwie süß in der Hinsicht. Und morgens wurden wir dann um 5 Uhr morgens von der Polizei zwar geweckt und so, hey, ihr müsst irgendwie abhauen. Und dann erinnere ich mich aber nur noch an Croissant und heiße Schokolade. Also es war irgendwie richtig cool. Wir waren halt zum Sonnenaufgang schon dann irgendwie Mai von der Polizei halt wachgekloppt. Und so ist mein Leben jetzt gerade auch irgendwie wieder. Und das ist irgendwie schön.
Ah ja. Und jetzt hast du deinen Vater schon angesprochen, wenn Leute quasi nicht so viel von dir, also deine Geschichte zum Beispiel nicht kennen und jetzt vielleicht nur so ein bisschen so den Simon nach außen hin wahrnehmen und so denken, so, okay, der wurde halt einfach so mega vom Leben beschenkt und sowas. Ne, und alles ist irgendwie immer nur so rosarot gewesen und total schön. Das ist ja nicht so. Also es gibt ja so, würde ich jetzt mal sagen, zumindest zwei sehr deutliche Einschnitte in deinem Leben. Und der erste hat auch mit deinem Vater zu tun.
Absolut. Ich glaube, das ist dann auch alles so langsam den Bach runtergegangen. Ja, mein Vater hat in meinen Teenagerzeiten haben wir auch noch an Weihnachten rausgefunden, dass er heroinabhängig ist. Und schon für viele Jahre und auch schon unser Erbe und alles, was wir besessen haben, so verkonsumiert hat. Für uns Kinder war das, ich weiß nicht, ich hatte eine coole Kindheit mit einem echt coolen, offenen Peter Pan Daddy, der uns wirklich geliebt hat. Das war dann für meine Mutter natürlich ein arger Einschnitt, wenn als Lebenspartner fühlst du dich wahnsinnig betrogen und belogen. Wir haben das ja all die Jahre nicht rausgefunden, weil er ja einfach so funktioniert hat. Genau. So, und dann hat meine Mutter ihm noch irgendwie ein paar Chancen gegeben. Er hat Entzüge gemacht, Gut, der nimmt bis heute Methadon.
Aber ist es nicht erst auch ein bisschen normal, oder? Wenn man, glaube ich, mal heroinabhängig war. Ich glaube, davon kommt man ja auch in der Regel nicht.
Man kann schon, also muss man halt strongly minded sein. Also muss man irgendwie ein bisschen befestigte Mindset haben wahrscheinlich. Mhm. Puh, aber das ist auch okay. Der hat eine neue Frau, der hat ein neues Leben gefunden sozusagen. Dem geht's nicht schlecht. Mhm. Aber was halt dann so im Nachgang kam, ist halt dann fatal gewesen, weil dann dadurch ja dann halt so viele Bälle ins Rollen gekommen sind, wo meine kleine Schwester sehr drunter gelitten hat.
Das heißt also, als ihr das rausgefunden habt, warst du wie alt?
So 13, 14.
Mhm. Und sie?
Meine kleine Schwester war 8.
Ah ja, okay.
5 Jahre jünger.
Mhm. Okay. Also das heißt, dann gab es relativ schnell eine Trennung auch deiner Eltern?
Es gab noch so 2 Entzüge und dann ist er wieder rückfällig geworden und dann haben die sich komplett getrennt. Dann ist er ausgezogen bei uns ums Eck. Da sind dann ein paar Jahre ins Land gegangen sozusagen. Der hat dann neu geheiratet und ich bin mit 17 ausgezogen, weil ich einfach, keine Ahnung, ich dachte so, ich muss jetzt mein eigenes Leben in die Hand nehmen. Was auch gut funktioniert hat. Ich habe noch Abi gemacht, nebenbei gearbeitet und sowas. Und ein paar Jahre später war ich dann, da habe ich mittlerweile nach Kapstadt und New York in Mexiko gelebt. Genau, als mich dann meine Großschwester angerufen hat. Gesagt, das ist das Schlimmste passiert, ist was ist einfach das Schlimmste passiert. Mhm. Und hat mir am Telefon gesagt, dass sich Lisa erhängt hat. Mhm. Und das war dann so ein richtiges, wie so ein großer Schlag ins Gesicht. Mhm. Das ging auf der anderen Seite der Welt. Ich hatte mit Lisa noch ein paar Wochen vorher lange telefoniert und sie war kurz vor ihrem 18. Geburtstag, kurz vor Abi. Mhm. Und, also auch eine Depression, die da war und alles natürlich ein bisschen schwerer gefallen. Dann für sie sah natürlich alles sehr viel dunkler und schwerer aus, als es von außen ausgesehen hat. Oder so wie ich das jetzt irgendwie empfunden habe. Ich weiß noch, wie ich ja gesagt habe, so hey, zieh jetzt einfach noch dein Abi durch und dann reisen wir zusammen und machen den Blödsinn zusammen irgendwie. Ja, das war auch so, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, so auf lange Sicht auch das Einzige, wo ich mir denke, so hey, scheiße, du könntest jetzt einfach hier gerade neben mir stehen, wir könnten auf der Bank tanzen und irgendwie eine Masse zusammen trinken. Jetzt wärst du fast 30. Da, ja. Aber ich denke auch, das ist mir ganz wichtig zu sagen, diese ehrlichen Emotionen, so, das sind eigentlich immer die Momente, wo ich eher dann irgendwie wieder am nächsten komme. Ich habe 1-2 Songs, gerade der Weg von Herbert Grönemeyer, der killt mich.
Das ist ganz schön. Das ist furchtbar.
Wenn ich den Song anmache, dann wirklich unkontrolliert, wie mir die Tränen runterlaufen. Aber dafür habe ich sie dann irgendwie ganz nah für den Moment. Das ist schön. Und ich weiß, dieses Lied geht auch wieder um und dann kann ich wieder durchatmen und so eine emotionale Nähe, die ich dann spüren darf. Genau. Jetzt habe ich aber ganz schön ausgeholt, so von dem, wie das jetzt so vom Vater zur Lisa dann gegangen ist.
Das ist ja auch irgendwie eine Verbindung offensichtlich, obwohl ich da gerne auch nochmal reingehen würde und fragen würde. Also du hast ja gesagt, sie war kurz vor ihrem vor Abi und 18. Geburtstag und sowas. Aber was hat sie dir denn erzählt? So, was waren denn so ihre Herausforderungen oder womit hat sie gekämpft?
Sie hat immer gedacht, dass ihre Freunde sie nicht so stehen, wie sie es gerne hätte. Ich kenne ihre Freunde auch bis heute. Ich habe auch noch mit denen zu tun. Das sind echt tolle Freunde. Freunde, die man sich in dem Alter eigentlich wünscht. Mhm. Und schulische Herausforderungen. Sie war im Leichtathletik. Da war sie auch immer sehr streng mit sich. Mhm. Sehr, sehr streng. Also wollte irgendwie auch immer zu den Besten gehören. Was sie auch getan hat. Ich glaube, sie war einfach sehr streng, was das anging. Ja. Ich weiß auch nicht. Das hat mich auch, also mich hat es auch irgendwie, mir irgendwie auch wehgetan für sie. Und ich muss auch sagen, so über all die Jahre meine Schwester, gut, sie hat eine Entscheidung getroffen für das. Sie war fast volljährig und das muss ich akzeptieren. Und
ja, ist immer so schwierig. Also ich meine, gerade wenn du gesagt hast, dass sie auch so depressive Tendenzen hatte. Und
gar keine Frage, dass dann eine Krankheit mitspielt und irgendwelche Hormone nicht ausgeglichen sind und deswegen man solche Schritte einleitet, ist natürlich Horror, keine Frage. Ich muss, das gehört aber auch wieder das mit diesem, dass man sich umdreht. Ich habe keine andere Wahl, als das zu akzeptieren. Und ich habe auch meine Momente, wo ich extrem, weiß ich nicht, da bin ich irgendwie beleidigt und böse auf sie. Das darf auch sein. Mhm. So, hey.
Dass sie dich alleine gelassen hat.
Ja, ach, so I will be fine. Mhm. Aber einfach für sie.
Ja.
Meine Tante hat mir später, die ja auch sehr nah war, sie hat mir auch gesagt, dass sie sich mal versucht hat zu vergiften, als sie eine Teenagerin war. Sie hat mich auch so durchgezogen durch diese Zeit. Die war so stark. Ich kann mir nicht vorstellen, einfach auch ein Leben zu haben ohne meine Tante. Und ich weiß, was meine Tante für ein geiles Leben danach noch hatte. So, da denke ich mir einfach so, fuck, ey. Jetzt haben wir noch kurz durchgezogen. Aber gut.
Man weiß es halt auch nicht, ne? Das,
ja.
Gab es denn irgendeinen Brief oder irgendeine Erklärung? Oder?
Ja, es gab so zwei, drei solche niedergeschriebenen Sachen. Bei einer, ich glaube, das habe ich noch nie erzählt, aber es ist ein standen sehr vorwurfsvolle Sachen gegen meinen Dad drin. Und ich weiß nicht, was man davon halten kann oder nicht. Ich habe den genommen, weil meine Mom hatte den und ich meine, da gab es Schuldzuweisungen. Und es war irgendwie so was Handfestes für sie. Das war auch gut vielleicht für meine Mama, dass sie den gelesen hat, aber ich habe diesen Brief genommen, ich bin auf die Terrasse gelaufen und habe ihn angezündet.
Ach ja.
Okay. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Ich habe so, bei mein Vater muss noch weiterleben. Ich meine, keine Eltern wollen mit sowas durchs Leben gehen.
Ist ja klar. Natürlich machen sich die Eltern größten und bestimmt dein Vater am meisten.
Voll schon. Wie gesagt, der drängt sich ja bis heute so in irgendeiner Substanz, die einem das ein bisschen, die ihm den Schmerz nimmt. Das ist ein Schmerzmittel am Ende des Tages. Der dämmt es ein bisschen und keine Ahnung. Also ich wäre auch, Gott, wenn es mein Kind wäre, ich glaube, ich würde mich sofort gegen die Wand fahren. Nee. Könnte ich nicht. Boah, das ist also, dass man sich da so durchhangelt. Meine Mama ist auch wieder dieses, wie man sich hindreht. Meine Mutter hat ihre beste Freundin mit Selbstmord verloren. Auch Depressionen. Ihren Bruder schon sehr früh. Und dann noch so ihre Tochter, ihren Mann an Drogen. Und meine Mutter irgendwann so, die hat einfach gesagt, sie meinte, sie muss so ein schlechter Mensch in ihrem Leben davor gewesen sein, dass sie das jetzt alles ausbaden muss. Und klopft auf den Tisch und sagt, das nächste wird wieder besser, 100 pro. Wie stark muss man sein?
Ja, wie stark muss man sein? Aber gleichzeitig, das ist ja auch so das ganze Ding, auch so dieses Podcast. Man redet da ja so selten drüber. Und es gibt so viele Leute, mit denen man sich hinsetzt und dann so feststellt, krass, es ist halt eben doch viel verbreiteter. Wenn du es jetzt sagst, du hast es, es ist nicht nur deine Schwester, sondern auch quasi im Leben deiner Mutter.
Ja, absolut. Was ich auch ein bisschen böse war, so mit dieser ganzen Schulstruktur. Ich dachte mir, man sollte schon so viel früher über solche Sachen offen reden.
Ja, voll.
Dass das so verschwiegen wird. Ich weiß nicht, aber das ist auch so ein deutsches, europäisches Problem, dass der Tod an sich so was Dunkles hat. Und so ein, der hat keine Freude, keine... Also wenn ich dann in anderen Ländern schaue, ich habe 2 Jahre in Mexiko gelebt und die haben einfach den Tag des Todes. Einer der schönsten, wirklich mir Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie alle Familien zu den Gräbern gehen und die haben alle was Buntes an. Die sitzen um ihre Gräber, feiern, trinken. Es ist so bunt mit den schönsten Blumen und dann einfach diese Story, dass jeder weiß, dass er stirbt, dass es weitergeht und solange die Nachkommen irgendwie an dich denken, du nicht verloren gehst. Also da hat Tod eine ganz andere Präsenz. Das habe ich so über die Jahre Reisen, habe ich gesehen, so, da sind wir noch ganz schön weit hinten.
Total.
Also ich habe auch gemerkt, ich habe ja dann danach direkt nach Therapeuten gesucht, die waren alle nur so, es war so eine Katastrophe, wenn ihr dann, da geht es um so persönliche Dinge und dann gibt dir irgendjemand so 20 Seiten Multiple Choice in die Hand und sagt so, füllt es aus, kommt wieder und dann sprechen wir. Ich so, sorry, ich will mit dir nicht quatschen. Also wenn du könntest mir 3 Fragen stellen und würdest näher an mich rankommen als mit diesem Fragebogen.
Okay, und dann hast du es aufgegeben quasi.
Dann habe ich es aufgegeben.
Ja.
Und dann habe ich aber für mich selber irgendwie auch das Glück gehabt, wegen einer Party, dass ich da mal offen drüber gesprochen habe. Weil das fällt einem ja wirklich am Anfang, kannst du da nicht drüber sprechen. Diese Realität, du sprichst es aus und dann hast du schon einen Frosch im Hals und kannst dich gar nicht mehr artikulieren. Und dann habe ich gesehen, so irgendwie im richtigen Moment an eine richtige Person geraten, glaube ich, die dann auch von so einem Erlebnis erzählt. Und es hat mir, das war mein innerer Frieden, ich weiß nicht. Ich habe mich so allein gefühlt. Ich dachte, das gibt's gar nicht. Wie kann unserer guten, schönen, wirklich funktionierenden mittelständischen Familie sowas passieren?
Ja.
Man checkt's einfach nicht. Und dann sprichst du drüber und dann kriegst du auf einmal irgendwie so hey, das habe ich in meiner Familie hier und da und keine Ahnung. Und dann weißt du so, okay, du bist nicht allein damit. Und das hat einen riesen Unterschied gemacht. Seitdem spreche ich auch gerne drüber, weil es mir ist was Egoistisches. Ich muss aber auch sagen, so, umso mehr ich drüber spreche, so kriege ich natürlich auch Feedback von anderen, die dann das gleiche Gefühl haben, was ich damals empfunden habe, dass sie nicht allein sind mit ihren mit diesem Päckchen. Und dass man da sich auch rausholen kann und dass es was mit einem machen kann, was wirklich wahnsinnig positiv ist.
Und das würdest du jetzt sagen, ist hauptsächlich dieses Gefühl von wegen, mir ist das Schlimmste schon passiert und
das und vielleicht bescheiße ich mich da selber, aber es hat mich einfach angstfrei gemacht. Ich sag mir so, das Schlimmste ist schon passiert, was soll mir denn noch passieren? Also ich gehe durch die Welt und die Leute fragen auch so, hast du denn nicht Angst, irgendwo in der Pampa, in Pakistan, allein in deinem Bus so irgendwo zu stehen, wo du kennst keinen Plan, whatsoever. Macht mir überhaupt und gar nichts. Reisen und so, wie ich durch die Welt gehe, ich habe schon auch ein offenes und ein aufmerksames Auge. Wenn es passieren soll, soll es passieren. Und dann habe ich bis dahin aber wirklich gelebt.
Und hattest du das, weil ich erinnere mich daran, nachdem mein Vater sich umgebracht hatte, ich habe mit meinem Bruder damals zusammen gewohnt, also so übergangsweise. Und ich weiß, dass ich eine Zeit lang so eine irrationale, fast so eine Panikangst hatte, dass jetzt mein Bruder auch tot ist.
Oh wow. Woher kam das? Einfach ein irrationales Gefühl gewesen.
Ja, ich glaube einfach nur so eine große Angst davor, dass das wäre jetzt quasi, das wäre einfach so schlimm und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es aushalten hätte können, so in diese Richtung. Ich hatte das tatsächlich nicht nur mit meinem Bruder, ich hatte das über die Jahre auch mal, als ich in München gewohnt habe, mit meiner Mitbewohnerin. Ich habe dann so Bilder bekommen, als wäre sie jetzt tot in der Badewanne. Also ganz komische
Zwangsgedanken. Gut, aber
ja, noch nicht mal so schlimm, würde ich sagen, aber einfach so, ich glaube, da ist so, ja, so ein bisschen wie so diese Angst aus dem Hintertürchen hat sich so plötzlich einmal so richtig groß gemacht und den restlichen Teil der Zeit hatte ich eher das Gefühl, dass ich wie so fast so ein bisschen abgestumpft bin.
Wow, ja, aber ich glaube, das Abstumpfen gehört auch dazu. Das ist, glaube ich, auch so ein Schutzmechanismus fast, dass man, ich habe mich auch so ein bisschen so gefühlt, wie eingefroren für.
Genau, das hast du auch, glaube ich, das habe ich nämlich auch gelesen, dass du gesagt hast, so, ich glaube, so wie so nicht ganz da.
Nicht so ganz da und irgendwie so eine dicke Schicht Eis, ja, und dann auch dieses, was ich davor gesagt habe, dass man taut dann langsam wieder auf und dann, ja, dann geht es irgendwie weiter. Also ich glaube, da kann man auch Pech oder Glück haben, dass man da, weiß ich nicht, in beide Richtungen abrutscht. Aber wie hast du das dann sozusagen loslassen können? Hast du mit den Menschen drüber gesprochen oder wie hast du dich dann davon wieder befreien können?
Also ich habe eine Trauergruppe besucht, die ist auch so ein bisschen ja der Ursprung, warum wir diesen Podcast machen, aber auch erst 2 Jahre später, weil ich in den ersten 2 Jahren wäre gar nicht gegangen. Also wir haben schon immer Leute gesagt, geh doch in eine Trauergruppe, aber ich kann es gar nicht sagen. Ich konnte darüber mit fremden Leuten, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, darüber zu reden. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir hatten halt auch in den ersten 2 Jahren, meine Geschwister und ich hatten so viel Administratives zu tun, von Wohnungen auflösen, über irgendwie 1000 Versicherungen und Konten und sowas alles irgendwie kündigen, sich darum kümmern, Entscheidungen treffen, von denen wir nie dachten, dass wir die treffen müssen und so.
Ja.
Und ich glaube dann einfach irgendwann, hat sich's gewandelt und ich meine, es war dann so Weihnachten nach 2 oder 3 Jahren, dass mein Bruder und ich einen Moment hatten, wo wir gesagt haben, wir sehen jetzt das erste Mal auch, was es uns Positives ins Leben gebracht hat.
Wahnsinn, ja, schön.
Ne? Was nie bedeutet, also der Schmerz, das bei mir...
Das darf man immer, ich finde auch, man fühlt sich fast immer so schuldig, wenn man sowas sagt, aber ich glaube auch, diese Menschen würden sich nichts anderes für uns wünschen. Ich meine, was war das denn für euch, dass ihr sagt, das waren so die positiven Outcomes, die sich da...
Also ich kann für mich sagen, ich glaube, ich habe total, ich habe halt gelernt, Verantwortung zu übernehmen und erwachsen zu werden. Mein Papa war halt so voll so mein Garant für Liebe und Stabilität und Vertrauen ganz doll. Und ich habe den auch immer in so irrationalen Situationen angerufen. Mein Auto wurde abgeschleppt. Ich so, Papa, mein Auto wurde abgeschleppt.
Of course, yes.
Und der war halt immer erreichbar so. Und das war schon krass schwer. Und auf irgendeine Art habe ich dann aber gedacht, wir alle verlieren ja, wenn es gut geht, irgendwann unsere Eltern. Also, ne, im Sinne von, wenn.
Ich denke, also sage ich auch immer so, Menschen, wenn denen mal, weil also die Eltern gegangen sind, so, das ist der Lauf der Dinge, da ist es ja noch.
Aber es ist trotzdem halt so, ne? Man sagt sich das so und das hilft und irgendwie das zu akzeptieren. Aber ich habe das halt schon doll gemerkt, so dieses so, ja, man wird irgendwie erwachsen, man übernimmt wirklich Verantwortung.
Mhm.
Auf eine gewisse Art und Weise, glaube ich, siehst du das Leben halt auch ein bisschen klarer.
Mhm.
Und du checkst nicht nur vom Verstand her, sondern auch so ganz mit deinem ganzen Sein, dass der Tod ein Teil des Lebens ist und was das bedeutet. Gibt es sowas mit deiner Schwester, wo du sagst, so, das ist so total mit ihr verknüpft, das ist sie für dich?
Ich hatte mal nach dem Tod einen total verrückten Moment gehabt. Die Monate und Jahre davor sind wir noch zusammen zur Schule gefahren und hatten so unseren gleichen Rhythmus. Morgens aufstehen, Schule fahren, dann am Nachmittag auch wieder zurück. Immer irgendwie sehr nah über unseren Tag gesprochen. Und da hatte ich irgendwann mal so die gleiche Strecke mit dem Rad abgefahren und hatte meine Kopfhörer auf und habe unsere Musik gehört wir haben dieses Album von Jan Tiersen geliebt, was er geschrieben hat für Amelie. Und dann war die Musik so auf meinen Ohren und dann war sie auf einmal so da als Geist. Ist wirklich so mit mir rechts, links gefahren, ist auch so durch mich durch. Ich habe sie so richtig gespürt. Das ist wie so in so einem Film, wo so Ghost, wo dann deinen Menschen nochmal so nah haben darfst. Es war wirklich, es ist so surreal und so, so schön und so echt und auch so irgendwie auch unecht. Aber es hat mir nochmal wahnsinnig viel geschenkt für so einen Moment. Weil sie diese ganze Schulzeit hatte ich mit ihr viel und wir waren viel in der Natur da, wo ich jetzt auch lebe, in meinem Tiny House außerhalb von München, habe ich viele Erinnerungen und Bilder im Kopf, wie wir ein Lagerfeuer gemacht haben und weiß ich nicht, da in dem Bach saßen und irgendwie Archäologen gespielt haben. So, das waren so die Momente, die mir noch echt im Kopf bleiben. Und ich habe eine Sache, an die erinnere ich mich auch so genau, weil was ein bisschen schade ist, so, ich glaube, die Stimme geht irgendwie als erstes und dann hat man noch so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du noch die...
Doch, ich habe noch so auch den Wortlaut meines Vaters.
Das ist mega schön.
Aber habt ihr nicht auch irgendwas so Video-Audio-mäßig?
Ja, das muss ich wirklich sagen. Das ist richtig tragisch, dass es da fast nichts gibt.
Ach krass, okay.
Ich habe noch einen so eine Erinnerung, wo sie, immer wenn ich von einer längeren Reise gekommen bin, ich war ja dann schon ausgezogen, und wenn ich dann nach Hause gekommen bin, dann ist sie, die war ja eine richtig starke Leichtathletin, also ein richtig starkes Mädchen. Zart und zierlich, aber stark. Mhm. Und wenn ich die Tür aufgemacht habe und dann in den Wintergarten kam, dann hat die mich fast von den Füßen gerissen mit ihrer Umarmung. Da habe ich ihr Gesicht vor Augen und ich spüre diesen Einschlag von Mensch, der mich da so voller Liebe irgendwie fast vor den Füßen reißt. Das sind so Kleinigkeiten, die sind echt schön, dass man sich an solche Sachen noch irgendwie so erinnern darf.
Ist sie dir viel präsent oder hat sich das auch verändert im Verlauf der Jahre?
Unterschiedlich. Also wir haben echt unsere Momente. Ich muss auch sagen, ich bin auch echt weird, was solche Sachen angeht, weil ich hole sie mir dann auch irgendwie ins Leben.
Und mit was?
Zum Beispiel, ich hatte eine lange Zeit, das klingt auch total weird, Leute, sorry. Ich hatte für eine ganz lange Zeit so einen kleinen grünen Grashüpfer, der immer überall war. Der saß auf meinem Motorrad, der saß auf einmal in der Küche, in der Dusche.
Ach so, einen echten Grashüpfer.
Ein echter Grashüpfer.
Ach so.
Ja, unmöglich, dass es der gleiche gewesen ist, aber es war in der Stadt. Mhm. Immer dieser kleine grüne Grashüpfer. Da habe ich dem so ein, weißt du, dann gebe ich dem so, okay, you're my little sister.
Ja.
Und wir gehen dann, we take a roadtrip together. So. Solche Sachen mache ich dann irgendwie ganz gern, dass ich sie mir so irgendwie... herhole.
So bewusst nochmal, also du hast es ja auch mit dem Herbert Grönemeyer-Lied gesagt.
Ja, genau.
So, ne? Also ich kenne das auch sehr gut. Es ist natürlich nicht schön irgendwie, weil das ist dann schmerzhaft, aber manchmal hat man wie
nicht,
so einen Druck
so ein,
und dann löst es halt was.
Genau,
ne?
Es ist so ein Reinwaschen und ich finde auch, ich weiß nicht, ich finde diesen Schmerz, der macht das so reell. Ich muss auch immer sagen, so, wo Licht ist auch Schatten. Also man kann auch nur so laut lachen, wie laut du weinen kannst. Ich finde, es gehört irgendwie beides zusammen und da gehört es auch dazu. Man muss sich da irgendwie... Man darf sich da reinfühlen, da darf man sich nicht schämen und man muss eigentlich extra fühlen. Ich muss auch sagen, was mir ein bisschen strange manchmal auffällt, ist so, das sind ja jetzt schon über 10 Jahre her, manchmal sehe ich noch so Mädels, die haben die gleichen blonden Haare von hinten und man ist sich dann für so einen kleinen Moment nicht sicher.
Mhm. Ah, krass, ja. Das also hat, wirklich kurz.
So, wo du so Lisa hinterher schreist und so, das hatte ich am Anfang noch extremer als jetzt. So, wo du wirklich kämpfst mit der Realität. Ja. Was aber auch, weiß ich nicht, was auch schön ist. Alles, was einen da zurückholt, an sie denken lässt, ist irgendwie part of it.
Wann ist ihr Todestag?
Sie hat sich ja am Karfreitag umgebracht. Da bin ich noch nicht dahinter gekommen, muss ich sagen. Mhm. Ich meine, das ist so der Tag. Jesus wird wieder auferstehen, so. How weird. Mhm. So, da ist nochmal so eine... Das ist nochmal so eine ganz andere Message dahinter.
Hattest du auch danach mal so das Gefühl, so habe ich sie wirklich gekannt? Also solche Gedanken?
Ja, absolut. Ja. Ich muss auch sagen, ich war dann ja auch schon 5 Jahre außer Haus. Ich bin dann irgendwie um die Welt gedüst und habe mich so ein bisschen disconnected. Was mir dann auch lange vorgehalten wurde, war so, dass ich da irgendwie sehr egoistisch unterwegs war. Und ich dachte mir so, Leute, hey, ich komme gerade aus so einem Trouble-House.
Aber wer hat dir das vorgeworfen?
Die Mutti und die Großschwester waren schon so, hey, du bist nicht zu Hause, keine Ahnung, hätte sich auch mal kümmern können. Mir hat das sehr lange wehgetan, aber irgendwann habe ich dann auch rausgefunden. So, das war eine Entwicklungsphase für mich, da musste ich mich selbst herausfinden und wissen, wer ich bin und auch eine Meinung entwickeln und auch irgendwie so ein Mensch werden. Das ist, dass man, ich glaube, man kann keinem Menschen helfen, wenn man sich nicht selbst kennt oder die Chance hat, um sich selbst zu kümmern.
Das heißt aber auch, du bist dann damals gar nicht zurückgeflogen sofort?
Doch, ich muss sagen, ich war in Zentralamerika, nicht ganz in Mexiko. Es war um Ostern rum. Und dann bin ich nach runter Richtung Panama gereist und dann ja am Karfreitag, ein paar Wochen nach meinem Geburtstag, habe ich dann noch mit dem Konsul gesprochen von, ich war in El Salvador. Wie ich jetzt aus dem deutschen Konsul in El Salvador, wie ich irgendwie aus El Salvador so schnell wie möglich rauskomme. Der hat mir dann noch geholfen, der hat mich in der Nacht zurückgerufen. Und dann saß ich am nächsten Tag in Panama am Flughafen. Ich weiß noch, ich habe irgendwie so ein Bierchen vor mir und mir liefen nur die Tränen runter. Und ich glaube, die ganzen Leute um mich herum haben gar nichts. Ich habe so leise geweint. Ich war so in so einem, sowas, was man noch gar nicht so, man checkt noch gar nichts irgendwie. Dann war ich relativ schnell zu Hause. Meine Schwester hat noch ein paar Wochen gelebt, sie haben sie wiederbelebt. Dann lag die im Koma und irgendwann.
Ja, das wollte ich auch noch fragen. Das heißt, ihr konntet euch quasi auch noch verabschieden.
Ja, so mehr das war wirklich, ich glaube, das war richtig. Zu dem ganzen Ding noch das Beste, was mir passieren konnte, dass man so, wo ich dann nächtelang neben mir sitze und man redet sich nochmal das Herz von der Seele und du hast so, weil du hältst eine warme Hand und hast das Gefühl, du kannst es nochmal irgendwie, hast nochmal Zeit, dich richtig zu verabschieden. Also das war für uns, war besonders auch für mich, also das hat schon geholfen, dass sie dann noch so lange da war.
Ja. Vielleicht auch ein guter Moment, mal kurz durchzuatmen.
Ja, wirklich.
Kennst du das auch so, dieses, ich hatte das ganz lange jetzt eigentlich nicht mehr so doll, aber eine Zeit lang, wenn ich das erzählt habe, hat mein ganzer Körper immer so gekribbelt.
Wow, ja, ich weiß genau, von was du redest. Ich habe das Gefühl, da kommt jemand und besucht dich.
Ja.
Das ist irgendwie so ein, wie so ein, oh, ich mache das, ich meine, jetzt sind so viele Jare vergangen, es war so der erste tote Mensch, den ich gesehen habe. Ich habe meine Schwester noch zu Grab getragen. Weißt du, das ist so ein, das ist so der, ich weiß nicht, man kann es gar nicht. Und da war der Tod das erste Mal da. Mhm. Und über die Jahre, muss ich sagen, sind natürlich noch Freunde gegangen. Hier und da hat sich jemand verabschiedet. Und ich hatte letztens auch so ein, da bin ich gefahren und war ich auch irgendwo im Himalaya, irgendwo in der Pampa wirklich. Und habe mir mal so ein Bild vorgerufen von all den Menschen, die ich verloren hatte über die Jahre. Die saßen da alle zusammen und sahen irgendwie nett an, haben mich ja alle in so einem großen Familienbild sozusagen nett angeschaut. Und ich glaube so, das ist auch so was, du holst dir was von denen. Du gibst ihnen eine Chance, denen irgendwie so ein Türchen zu öffnen und irgendwie an dich heranzutreten. Und ich glaube, das Gefühl kann man sich nicht einfach holen. Ja. Und das fängt in den Füßen an, es kribbelt dann bis in die Arme, bis in die Fingerspitzen. Und da weißt du, dieses kitzlig-kalte irgendwie auch, dass da ist jemand da.
Ja. Also ich habe es, glaube ich, auch mal so gedacht. Meistens habe ich eher aber so auch so ein bisschen rational mir versucht zu erklären, dass mein Nervensystem halt einfach total überfordert ist. Und immer wenn halt ja diese krass schlimme Information, die ja irgendwie auch nur eine Information ist, das ist ja auch das Komische so am Tod. Die Person ist halt nicht da. Und da ist es dann richtig wie so ein Gefühl so, ja krass, mein Nervensystem kommt damit halt nicht klar. Und immer wenn ich es ausspreche, dann realisiert mein Körper das aber auch nochmal so mehr.
Ja.
Aber man weiß es nicht. Ich hatte zum Beispiel mal ein krasses Erlebnis. Da war ich in so einem buddhistischen Zentrum kurz nach dem Tod von meinem Vater und habe da versucht, mir so ein bisschen so spirituelle Unterstützung zu holen. Die waren auch zum Teil spezielle Trauerbegleiter. Und dann hat dann der eine mit mir halt so eine Sitzung gemacht. Und während der so redete, ist ganz plötzlich, das hatte ich aber danach, glaube ich, nie wieder, ist plötzlich wie in sein Gesicht, das Gesicht meines Vaters, wie reingefahren.
Wow.
Und es war so krass, weil es war so echt. Und es hat mich so rausgerissen. Ich muss ausgesehen haben, als hätte ich halt so alle Geister auf einmal gesehen. Ich konnte dem auch nicht mehr zuhören. Und meine Schwester hatte auch solche Erlebnisse. Deswegen.
Ich finde es schön, dass, ich glaube, sowas muss man zulassen.
Ja.
Und davon.
Ich hätte es mir sogar ehrlich gesagt mehr noch gewünscht. Ne? Man kann es nicht erzwingen.
Man kann es irgendwie nicht erzwingen. Man kann dem schon nahe kommen, glaube ich, aber man kann es definitiv nicht irgendwie herausfordern. Ja. Schön. Irgendwie mag ich solche Geschichten. Ich habe auch das Gefühl, in dieser Welt, in der wir wirklich wahnsinnig gut leben. Man kann sich's einfach nicht vorstellen, was in anderen Ländern abgeht und was da irgendwie sehr normal ist. Spiritualität hat also so, was wir da gerade gesagt haben, dass man so sich manchmal reinfühlt, dass man was sieht, dass man weiß ich nicht, dass man Gänsehaut bekommt und oder das mit den Grashüpfern, was ich vorhin gesagt habe. So. Irgendwie ist das schön, das ist irgendein netter extra Weg, den man manchmal laufen darf. Weil wir vergessen das schon sehr, dass man irgendwie so, man startet auf so ein Handy, man hat ja nichts mehr, irgendwie, man hat irgendwie so die Connection teilweise verloren, habe ich so.
Voll. Und ich meine, das ist ja auch dann keine Überraschung oder kein Zufall, dass sich halt ja für Jahrhunderte oder wahrscheinlich Jahrtausende haben sich die Menschen ja viel mehr auch mit so der Geisterwelt beschäftigt.
Absolut.
Und so weiter und so fort. Ich meine, jetzt kommt das hier wieder so ein bisschen mit den Rauhnächten.
Ja, ja.
In manchen Kreisen und sowas, aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist halt lustig, dass wir denken, es ist halt irgendwie was Abgefahrenes, was Abgehobenes. Dabei ist es das halt irgendwie gar nicht.
Und überhaupt nicht.
Ja. Was mich aber nochmal voll interessieren würde, ist, als du dein Buch geschrieben hast, Irre gut, da hast du gesagt, du fühlst dich so angekommen. Und das ist jetzt ja auch schon wieder 2 Jahre her.
Mhm.
Und jetzt bist du ja nochmal aufgebrochen. Nochmal so eine gar nicht provokante Frage, aber ist das manchmal noch so das, wo du so merkst, so du hängst so ein bisschen zwischen auf der einen Seite so diesem Wunsch ankommen zu wollen, dich setteln zu wollen und dann merkst du aber doch wieder, du fliegst los und hattest auch irgendwas mit deinen, ja vielleicht auch direkt mit deiner Schwester zu tun und diesem Wunsch irgendwie nach Heimat und dann aber gleichzeitig auch dem nach Abenteuer.
Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr zweischneidig noch, aber ich merke auch so, dieser Rhythmus, ich war teilweise wirklich dann 1-2 Jahre weg von zu Hause und war dann, wie gesagt, da von Kapstadt, New York, Sydney, Mexico City, in all den Ländern irgendwie länger gelebt und jetzt ist es schon so, es hat sich verkürzt, ich habe einen sehr viel größeren Drang, zu Hause zu sein. Ich will unbedingt Familie, ich will unbedingt Kinder. Jetzt nochmal diese Reise machen, weil ich finde es immer so ein bisschen schräg, wenn Leute sagen, so, ja, in meiner Rente, dann mache ich Weltreise, so als ob. So, sorry, so. Dann habt ihr so viele Verpflichtungen und eure Enkel und Haus und 3 Autos und bla. Und ich bin jetzt irgendwie froh, dass jetzt, ich will diese Reise machen, will dann hoffentlich noch angekommener mal wieder zu Hause sein und dann ist auch Zeit, Familie zu gründen. Ich glaube, das ist dann so der Next Step. Aber ich glaube, so die bisschen diese, immer ein bisschen weiter, gehört irgendwie auch zu mir. Ich weiß nicht. Ich habe auch einfach alle Menschen auf der Welt so gerne, dass ich da irgendwie gern überall mal immer wieder Hallo sage und ja, ein bisschen raus muss.
Aber trotzdem ist für dich auch klar, dass hier so im Großraum München quasi deine Heimat ist und dass du langfristig auch hier sein willst?
Absolut. Ich habe von meiner Oma dieses Grundstück geerbt, 1/2 Stunde außerhalb von München. Da steht mein Tiny House. Jetzt hat auch noch ein Baumhaus und mein Zirkuswagen. Also es klingt auch ein bisschen nach so einem, ja, auch nach so einem Peter Pan-Land, aber das ist es wirklich. Da sehe ich mich. Da habe ich mich wirklich gefunden. Das ist, ich wachte auf, meine Cousinen und meine Tante sind nebenan. Die kennen die ganze Story, das ist so, wir gehen so liebevoll miteinander um. Und das lernt man dann auch über die Jahre. Ich meine auch, das hat mir Corona nochmal mitgegeben, dass ich so sehe, dass ich meine Nichten irgendwie aufwachsen sehe. Das hat mir wahnsinnig viel gegeben, auch für eine Familie da zu sein. Das muss man auch erstmal sehen und lernen und sich da ein bisschen reinfühlen. Aber ja, das ist so die Realität. Das ist auch ein schönes Gefühl. Ich freue mich auch, irgendwann wieder nach Hause zu kommen von dieser Reise.
Mhm. Das ist ja das schönste Gefühl.
Ja, absolut.
Ja.
So, wieder nach Hause kommen.
Mhm. Und als letzte Frage dazu, du hast es jetzt gesagt mit deinen Cousinen und mit deiner Tante oder Tanten?
Tante ist draußen.
Das heißt, da ist ein gutes Verhältnis und ich glaube auch jetzt durch alles, was passiert ist, auch seid ihr nochmal eher auch enger geworden?
Absolut. Ein ganz besonderes Verhältnis auch aufgebaut. Meine Tante war auch, das ist die Schwester von meinem Vater, die hat den durch die ersten Entzüge durchgezogen und was die Familie zusammengehalten hat. Und aber auch immer so mit so einer wertschätzenden Ehrlichkeit und ja, so einer Substanz, an die man sich immer halten konnte.
Mhm.
Also ich liebe diese Frau. Wirklich so ein Wundermensch. Ich muss auch sagen, ich habe ja noch meine Großschwester und meine Mom und meine ganzen Cousinen, irgendwie sind es nur Mädels, auch alle, ich habe 7 Nichten, alles, also alle Enkel, die gerade kommen, sind nur Mädels. Ich liebe so der Onkel Simon mit meinen ganzen Girls. Ich hoffe, ich krieg auch Mädchen, würde ich sagen. Das ist natürlich auch ein ganz verrückter Gedanke, dass man so mit dem Tod meiner Schwester, dass dann vielleicht, dass ich ein Mädchen haben darf.
Ja.
I don't know, es sind so weirde Gedanken, aber...
Ja, ich weiß. Nach dem Tod meines Vaters ist mein erster Neffe geboren und da hatte ich auch
so ein
ganz komisches Gefühl. Auch so. Da meine ich auch bis heute, dass der eigentlich ein Teil meines Vaters ist, weil ich mit ihm auch von Anfang an so eine ganz seltsame Nähe, so eine ganz komische Nähe hatte.
Aber so denke ich. Sowas verstehe ich total, dass da dann was übergeht. Ich meine, Energie wird nicht verloren, so who knows.
Ja.
Aber in der Art und Weise wiedergeboren werden, aber Teile von uns, was wir sind und was wir als Mensch waren, das geht irgendwie weiter.
Und ob wir es so sehen wollen oder nicht, das liegt halt bei uns. Und das finde ich, das ist echt so das, was ich jetzt am meisten aus dem Gespräch eigentlich rausnehme. Und deswegen wollte ich auch unbedingt mit dir darüber sprechen, weil ich meine, viele Leute haben natürlich ihre auch positiven Dinge, die sie rausziehen aus schwierigen Erlebnissen. Aber ich finde es wirklich ja auch nochmal schön, weil das so greifbar geworden ist, dass du dich dafür einfach immer wieder auch entscheidest, das Gute zu sehen und dir das so zu holen, was dir hilft. Und ich glaube, das kann echt eine Inspiration sein. So als Erinnerung daran, die Dinge sind nicht unbedingt, wie sie sind, sondern wenn eine Interpretation hilft und sie niemand anderem schadet,
genau so.
Dann warum nicht damit gehen?
Es ist noch nicht in Stein gemeißelt, ganz genau. Du kannst es dir hinlegen und wenn es dir hilft, das, wie du sagst, ist mega schön. Also, und dann kannst du dir daraus eine bessere Welt gestalten. Dann mach das. Ja, man darf es dann auch als Ausrede nehmen, meinetwegen, um so oder so ein Mensch zu sein. Wie gesagt, ich nehme mir raus, angstfrei zu sein. Ja. Vielleicht bin ich in meinem Inneren überhaupt gar nicht angstfrei. Ich lebe es einfach nur.
Du meinst, irgendwann könnte es noch kommen, oder merkst du?
Ich muss auch sagen, so mit dem Alter so wird man auch immer so, als letzte Geschichte auch so, da saß ich in einem Flieger von Islamabad ins Himalaya und ein Triebwerk fällt aus. Und alle Leute neben mir werden so richtig blass. Wirklich alle so Herz in die Hose gerutscht. Ich saß da, es war mir scheißegal.
Ja, krass.
Es hat gar nichts mit mir gemacht. Ich war so, ich habe meinen ganzen Weg bis zu diesem Moment habe ich selber entschieden. Das gibt dann auch echt extrem viel Macht. Ich muss sagen, seit ich 17 bin, seit ich ausgezogen bin, bin ich jeden Tag und jede Entscheidung, jedes links und rechts habe ich persönlich entschieden. Keiner hat für mich entschieden. Es ist ein sehr selbstentschiedenes Leben. Und dann bist du mit so einer Sicherheit an dem Punkt, wo du gerade bist, dass dann selbst sowas.
Wenn das jetzt dann kommt, dann ist das eine Konsequenz.
Dann ist es dein Weg gewesen und du kannst niemanden anderen dafür irgendwie an den Pranger stellen. Das muss ich sagen, das hat mir ganz viel Stärke gegeben. Mhm. Also wie du es auch sagst, solange es eine Win-Win-Situation ist für alle, dass man niemanden auf die Füße steigt mit sowas und sich selber oder anderen nicht irgendwie damit schadet.
Es ist wirklich auch ein bisschen das Pipi-Langstrumpf-Leben.
Es ist ein bisschen Pipi-Langstrumpf. Ja. Aber das ist auch schön, dass wir so eine starke Frau haben, die das uns vorgelebt hat. Oder?
Ja, genau so. Ja, schön. Also vielen, vielen Dank, Simon.
Ich danke dir. Wirklich so ein wertvolles und schönes Gespräch.
Und natürlich, lest vielleicht Simons Buch.
Irre gut, deine beste Zeit ist jetzt.
Ja, sehr schön.
Dankeschön.
Vielen Dank. Ihr da draußen, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr in der Trauerei dabei wart. Alle Folgen und noch mehr Infos rund um das Thema Trauer, wie auch zum Beispiel Lesetipps, findet ihr auf unserem Blog www.trauerei.org. Folgt uns auch sehr gerne auf Instagram, da findet ihr uns unter trauerei-podcast. Und außerdem könnt ihr uns natürlich auch dort folgen, wo ihr uns hört, zum Beispiel auf Spotify oder Deezer, und uns auch gerne dort eine Bewertung dalassen, da freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Wenn ihr Fragen oder Gedanken oder auch Anregungen habt, die euch beschäftigen, könnt ihr uns auch ganz klassisch eine E-Mail schreiben an hallo@trauerei.org. Außerdem gibt es hier regelmäßig Extra-Folgen mit Anna. Anna ist Trauerbegleiterin und beantwortet all eure Fragen rund um Trauerprozesse, egal ob es eure eigenen oder die von Menschen, die euch nahestehen sind. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle außerdem noch raus an Dritte Orte, ein Förderprojekt der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Außerdem wird dieser Podcast gesponsert von der Beratungsstelle für Trauernde des Evangelischen Kirchenkreises Tempelhof Schöneberg, von der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem gemeinnützigen Verein Andere Zeiten. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.